Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Mit Dagmar Peters einen schönen guten Tag. Heute in Domradio das Thema, sprechen wir über das Brot. Darüber gibt es viel zu sagen. Selbst in 2 Sendestunden kann man nur einen Bruchteil der Kulturgeschichte des Brotes unterbringen. Wir sprechen über das deutsche Brot als mögliches Weltkulturerbe. Wir haben interessante Gesprächspartner gefunden, die uns etwas zum Brot im christlichen Sinne sagen können. Und wir haben Stellen zum Thema Brot in der Bibel herausgesucht und einen Bibelexperten dazu befragt. Außerdem erfahren Sie in dieser Sendung, wie Hostien gebacken werden, und Sie erfahren, was es im Brotmuseum zu sehen gibt. Das alles in den kommenden 2 Stunden Domradio das Thema. Heute geht's bei uns ums tägliche Brot. Domradio das Thema. Heute dreht sich bei uns alles rund ums Brot. Warum spreche ich also jetzt über ein Weltkulturerbe? Denn das sind doch häufig altehrwürdige Gebäude oder Naturräume. Doch kann auch so etwas Einfaches wie Brot Weltkulturerbe werden? Der Zentralverband des deutschen Bäckerhandwerks hat große Ziele und mit den vielen Brotsorten der Deutschen vielleicht auch Chancen, diese umzusetzen. Darüber spreche ich mit Armin Werner, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des deutschen Bäckerhandwerks. Deutschland ist ein Land mit vielen Brotsorten. Doch wie viele gibt es überhaupt?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Wir haben auch mal versucht zu definieren, was ist denn eine Sorte, und haben festgestellt, dass die Begrifflichkeit aus der Botanik herstammt und gar nicht auf Brote anzuwenden ist. Wir sprechen von Spezialitäten und wir versuchen jetzt so viele Spezialitäten wie nur möglich in Deutschland zu sammeln, um uns mal eine Übersicht zu verschaffen.
Das Brotregister ist so eine Art Brotarchiv. Was hat es genau damit auf sich?
Also uns ist vor ein paar Jahren der Gedanke gekommen, nachdem die UNESCO ein Weltkulturerbe für immaterielles Kulturgut aufgebaut hat, dass es doch eine tolle Sache ist, die Einmaligkeit unserer deutschen Brotkultur in so ein Register eintragen zu lassen. Haben aber festgestellt, dass Deutschland noch gar nicht beigetreten ist, diesem völkerrechtlichen Vertrag der UNESCO, was jetzt aber mittlerweile geschehen ist. Aber um überhaupt mal eine Übersicht zu verschaffen, haben wir unsere Bäckermeister aufgefordert, bitte tragt euch in einem Archiv, in einem Register ein, setzt eure Spezialitäten rein und wir wollen mal sehen, wie viel wir haben. Mittlerweile sind knapp 6% unserer Innungsbetriebe dem Aufruf nachgekommen, sodass so an die 3000 Spezialitäten drinstehen. Ich gehe davon aus, wenn alle Betriebe sich da eintragen würden, würden wir mehrere 10.000 haben.
Das heißt, einzelne kleine Zutatenabweichungen von bestimmten Brotspezialitäten werden da nicht gerechnet, sondern wirklich komplett eigene Brote.
Ja, also wir haben einen wissenschaftlichen Beirat, der die Kriterien entwickelt hat. Also 1% Abweichung vom Roggenmehl zum Wettbewerber, das zählt nicht. Wir gehen schon davon aus, dass bei bestimmten Rohstoffen quantitativ und qualitative Abweichungen sein müssen, sodass geschmacksgebende Komponenten sich verändern. Die Form spielt eine Rolle, die Technologie, Sauerteig, was für ein Sauerteig. Also eine ganze Menge Parameter, die man da berücksichtigen muss. Das haben wir automatisiert in einem Computerprogramm, sodass die Bäckermeister, wenn sie sich eintragen, dann auch automatisch erfasst werden, wird aber nochmal von Fachleuten von unserer Bundesakademie überprüft auf Schlüssigkeit.
Was müsste passieren, damit dann das Brot UNESCO Weltkulturerbe wird?
Also wir werden noch in diesem Monat erfahren von der UNESCO Deutschland, welches Verfahren für die Anmeldung und Antragstellung maßgeblich ist. Das werden wir bald wissen. Wir haben schon viele Vorarbeiten geleistet. Wir haben mal die Gründe ermittelt, warum wir so eine Vielfalt an Brot haben in Deutschland. Wir haben das zusammengefasst. Wir haben da zusammengearbeitet mit dem Museum der Brotkultur in Ulm, die ein sehr schönes Kompendium erstellt hat, was bei uns auf der Website brotregister.de auch einsehbar ist.
Woran liegt es denn, dass zum Beispiel in Mittelmeerländern eher Weißbrote angeboten werden und die Auswahl an Vollkornbroten zum Beispiel in Deutschland viel größer ist? Woran liegt das, dass die Deutschen da kreativer sind in der Bäckerkunst?
Also das liegt an unserer geografischen Lage. Also wir haben sehr unterschiedliche Bodenverhältnisse. Wir haben im Norden und Osten mehr sandige Böden, wo Roggen besser wächst. Wir haben karge Böden im Süden und Südwesten, wo sehr gut Dinkel wächst. Wir haben die verschiedensten Weizensorten und in Notzeiten auch gelernt, das volle Korn zu verbacken. Hinzu kommt noch aus historischen Zeiten, dass Deutschland oder die deutschen Landen in der Mitte, in der Achse Europas lagen und viele Handelswege durchführten. Und so sind auch sehr viele Zutaten, Gewürze und Ähnliches nach Deutschland gekommen und man konnte die natürlich experimentell verbacken. Es gibt noch einen weiteren Faktor, das ist die Ausbildung. Wir haben im Mittelalter die Ausbildung zum Gesellen gehabt. Der Geselle musste seinen Standort verlassen und auf Wanderschaft gehen und hat dadurch bei vielen anderen Bäckermeistern lernen können, verschiedene Rohstoffe kennengelernt, verschiedene Traditionen, Rezepte kennengelernt, bevor er sich dann nach mehreren Jahren Wanderschaft sich in dem Bereich einer Zunft als Meister niederlassen konnte. Und dieses Wissen ist über Generationen weitergegeben worden, wo wir auch heute stehen.
Heute ist es andersrum, da kommen die Menschen aus der ganzen Welt, um in Deutschland zu lernen, wie man richtig backt, oder?
Ja, so ist es. In unserer Bundesakademie haben wir regelmäßig sehr viele ausländische Bäckergruppen, die für mehrere Wochen zu uns kommen und die Rezepturen und vor allem die Sauerteigführungen, die hier bei uns üblich sind, zu beherrschen. Wir haben auch sehr viele junge Leute, zum Beispiel aus Japan, Südkorea, die auch regulär ihre Lehre hier in Deutschland machen, ihren Meister machen und zurückkehren und German Bakeries aufbauen. Und sie müssen sich da keine Sorgen mehr machen um ihre Zukunft.
Das deutsche Brot könnte also tatsächlich bald Weltkulturerbe werden. Aber auch jetzt schon ist klar, dass die Auswahl der Spezialitäten, nicht der Sorten, ich habe was dazugelernt, in unserem Land riesengroß ist und wir in Sachen Brot reich beschenkt sind. Darüber gesprochen habe ich mit Armin Werner, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks. Ich danke Ihnen.
Dankeschön.
Domradio, das Thema. Bis vor 250 Jahren war der Mangel an Brot gleichbedeutend mit Hunger, weil kaum andere Grundnahrungsmittel zur Verfügung standen. Wer sich mit der Brotkultur beschäftigt, der stößt in Deutschland unweigerlich auf ein Museum in Ulm, in dem man sehr viel über die Kulturgeschichte des Brotes erfahren kann. Dr. Andrea Fadani ist Direktor des Museums. Einen schönen guten Tag.
Ich grüße Sie, Frau Peters.
Brotkultur, was heißt das eigentlich?
Ja, wir starteten im Jahr 1955 mit einem Verein und der gründete das Deutsche Brotmuseum. Das Brotmuseum Ulm war sozusagen ein Synonym für die Geschichte des Brotes. Nur die Menschen, die zu uns gekommen sind, die wussten nicht, was sie wirklich entdecken. Sie dachten immer, wir hätten Brotleiber aufgereiht. Und deswegen im Jahr 2002 die Widmung in das Museum der Brotkultur. Brotkultur steht bei uns für die Erweiterung des Wissens um die Geschichte des Brotes und seine Bedeutung für den Menschen. Und da steht Technik, Kultur, die sozialgeschichtlichen Fragen des Brotes im Vordergrund. Aber uns interessiert natürlich auch, was passiert, wenn Brot nicht da ist, also der Hunger. Wie gehen dann Menschen miteinander um? Also eher, wir spielen um das Brot herum alles, was es gibt, haben aber kein eigenes Brot.
Was gibt es denn zu sehen? Alte Geräte, die man brauchte, Fotos, Gemälde?
Wir haben angefangen eher mit der Handwerksgeschichte. Das ist der Ursprung des Museums. Das Deutsche Brotmuseum wurde gegründet und sammelte. Aber dann war schon der erste Moment, dass man sagte, da gibt es mehr. Da gibt es eben nicht nur das Handwerk, sondern dann gibt es eben auch vor allem die Kulturgeschichte und die beschäftigt sich vor allem mit der Erklärung, woher kommt das Brot? Nicht aus sozusagen einer Projektgruppe, die sich zusammengesetzt hat und gesagt, wie können wir uns am besten mit Kohlenhydraten ernähren. Nein, es sind die Gaben der Götter. Und das ist der Moment, wo wir die Geschichte anfangen, indem wir zeigen, im alten Ägypten beginnt vor 6000 Jahren die Geschichte des Brotes. Im Mittelalter spielen die Brotheiligen eine große Rolle, die uns zeigen, dass Brot eine mildtätige Gabe ist. Und in der Neuzeit spielen natürlich die Wissenschaftler eine große Rolle, die erklären, was Brot eigentlich ist und wie man es optimal herstellt.
Sie haben den christlichen Aspekt gerade schon angesprochen. Ja. Brot hat eine Bedeutung, die über den Wert als Nahrungsmittel hinausgeht. Im christlichen Glauben zum Beispiel ist das Brot ein Symbol fürs Leben geworden. Inwiefern geht es in Ihrem Museum auch darum?
Wir haben natürlich hochkarätige Stücke in unserem Museum. Für uns ist der jüdisch-christliche Kulturkreis ganz wichtig. Wir haben eine Arbeit von Marc Chagall, die einen Gläubigen zeigt, der die Hand hebt und er sitzt an einem Tisch und es sind zwei Brote vor ihm. Und es ist der Moment, aus dem ein Nahrungsmittel, Kohlenhydrat liefernd, Brot, zu einem Lebensinhalt wird. Es ist das Sabbatmahl, das so wie unser Abendmahl eben auch unseren Lebensrhythmus bestimmt und dafür sorgt, dass wir, so wie der Gläubige, das, was die Erde hervorgebracht hat, von Gott gesegnet haben wollen. Also eine Gabe der Götter und deswegen hier ganz klar die Kulturgeschichte. Bei uns wird vor allem über hochkarätige Stücke gezeigt, an der man versteht, wir haben es nicht allein mit einem naturwissenschaftlich erklärbaren Phänomen zu tun, sondern mit einer Geschichte, die sich über 6000 Jahre entwickelt und zu einem Lebensmittelpunkt bei uns wird.
Wobei es natürlich auch Führungen gibt, die zum Beispiel eben spezialisiert sind eben für Kinder, wo für bestimmte Gruppen man da eben durchgeführt wird durchs Museum. Dr. Andrea Fadani ist Direktor des Museums für Brotkultur in Ulm. Das war nur ein kleiner Einblick. Ich denke, um richtig was davon zu haben, muss man mal durchgehen. Danke schon erst für diese Einblicke. Gleich sprechen wir noch über ein paar Besonderheiten rund ums Brot. Domradio, das Thema. Heute sprechen wir übers Brot, ein hochspannendes Thema. In diesen zwei Sendestunden können wir nur einen kleinen Teil der Brotgeschichte und Brotkultur betrachten. Dr. Andrea Fadani ist Direktor des Museums für Brotkultur in Ulm. Herr Dr. Fadani, wer ist denn eigentlich Schutzpatron der Bäcker?
Also es gibt nicht nur einen, sondern es gibt ganz viele. Den einen, den man relativ schnell im Kopf hat, das ist der heilige Nikolaus, den wir am 6. Dezember als den der die wunderschönen Dinge den Kindern bringt, aber wir haben ganz unterschiedliche, den heiligen Urban, der in Österreich eine große Rolle spielt, auch der Florian, der heilige Florian wird gerne als Patron genommen, das heißt, wir haben natürlich auch Frauen, die eine große Rolle spielen, die Elisabeth von Thüringen mit dem Rosenwunder, also da könnte man eine ganze Sendung draus machen, um alle Heiligen, die sich um das Brot gekümmert haben, zu nennen.
Um Brezeln rankeln sich auch christliche Geschichten.
Ja, die Brezel wird natürlich vor allem hier im süddeutschen Raum, wo das Museum ist sozusagen das Markenzeichen für die Bäcker, aber eben nicht nur im Süden, sondern in ganz Deutschland. Und die Brezel, die gerne mit einer Legende aus Urach in Verbindung gebracht wird, dass da dreimal die Sonne durchscheinen muss, hat eine viel ältere Geschichte als nur vielleicht 200 Jahre, 300 Jahre, sondern wir wissen schon, um 1100 taucht die Brezel als besonderes Gebäck bei Christus auf Christusdarstellungen im 11. und 12. Jahrhundert. Warum? Es ist ein Termingebäck, vor allem als Fastenbrezel und hat sozusagen eine Mystik, weil sie sich aus Ringbroten entwickelt und daraus natürlich ein besonderes Gebäck ist und sozusagen nur dem Christus zugeeignet wird.
Warum heißen denn manche kleine Brote im Süddeutschen Seelen?
Ja, auch hier sehen wir, dass Alltagsgebäck, wer im Allgäu schon mal Urlaub gemacht hat, der findet dieses merkwürdige Gebäck Seele und wird sich sagen, hat das was mit der Seele zu tun? Natürlich, es ist ein Termingebäck, was normalerweise an aller Seelen und aller Heiligen gebacken wird und hier speziell an die Seelen der Verstorbenen erinnern soll. Aber es ist natürlich heute wie mit der Brezel, wie mit anderen Gebäcken, es ist nicht mehr alleine ein Termingebäck, sondern wird das ganze Jahr über hin gebacken. Also wir können Gebäcke auch nach ihrer sozusagen Bedeutung im Jahresablauf untersuchen.
Ganz kurze Frage noch, die Nachrichten drängen. Was hat es mit dem Brauch auf, sich Brot und Salz zu verschenken?
Ja, das ist natürlich sozusagen einer dieser ganz ursprünglichen Erwägungen, die man hat, jemanden zu zeigen, dass man ihm Glück wünscht. Was hatte man im Haushalt? Im Haushalt hatte man Brot und Salz. Das sind die zwei Dinge, die man für das Überleben braucht. Und nichts Schöneres als sozusagen das Zeichen hier, ich gönne es dir, dass du hier in deinem neuen Heim Glück hast und eben nie an Brot und Salz es dir mangeln wird.
Mehr rund ums Thema Brotgeschichte und Brotkultur erfahren Sie, wenn Sie nach Ulm fahren und das Museum der Brotkultur besuchen. Dankeschön für die Infos an den Direktor des Museums, Dr. Andrea Fadani.
Ich danke Ihnen.
Nicht nur für Erstkommunionkinder ist sie spannend, diese besondere Bäckerei, über die wir jetzt sprechen wollen. Der Familienbetrieb ist in einem bekannten Wallfahrtsort zu finden, nämlich in Kevela. Die einzige gläserne Hostienbäckerei der Welt. Dort kann man zuschauen, wie Hostien gemacht werden, und man kann noch viel mehr erfahren, denn eine Führung wird hier gleich mit Katechese verbunden. Über Führungen in der Hostienbäckerei St. Johannes in Kevela spreche ich mit Thomas Held. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Zurzeit ist recht viel Betrieb bei Ihnen, nicht nur die Kommunionkinder kommen zu Ihnen. Wie läuft so eine Führung mit Katechese denn ab?
Ganz zu Beginn kommen die Kinder mit den Erwachsenen in den Raum, und da schauen wir uns Bilder von einer französischen Künstlerin an. Ein Bild zeigt den Auszug der Israeliten aus Ägypten und ein anderes Bild den Durchzug durchs Rote Meer. Und anhand dieser Bilder machen wir dann eine Katechese, also über den Ursprung der Hostien, also warum wir beim Herstellen der Hostien also nur Wasser und Mehl verwenden.
Warum ist es Ihnen wichtig, dass hier nicht nur der Backvorgang, der Stanzvorgang beobachtet wird, sondern eben auch das, was dazu gehört, erfahren wird?
Ja, das hat natürlich auch mit meinem eigenen Glauben zu tun. Ich bin also katholisch aufgewachsen, und ich habe das einfach immer nur so wahrgenommen, wie es ist, und habe dann das nicht so hinterfragt. Und nachdem wir dann Hostien angefangen haben zu backen, stellt man sich natürlich auch Fragen, und ich habe mir halt die Frage gestellt, warum die Kirche also dieses Rezept dann im Kirchenrecht so festhält und so großen Wert drauf legt. Und da kommt man dann halt auch ziemlich schnell dann halt auch auf die ungesäuerten Brote, die die Israeliten gebacken hatten vor dem Auszug aus Ägypten. Und ich finde es eigentlich ganz wichtig, dass man auch den Dingen, was unseren Glauben betrifft, auch ein bisschen auf den Grund geht, dass man auch weiß, warum Dinge so sind, wie sie sind.
Die Gruppen, die kommen, die können auch ihre eigenen Hostien stanzen im Rahmen so einer Führung. Wie funktioniert das?
Ja, also die Kinder, die selber Hostien stanzen möchten für ihre Erstkommunionmesse, die können in einen extra Raum gehen, und da steht eine Hostienstanze. Die Hostienstanze, die haben wir gekauft für den Weltjugendtag 2005 in Köln. Da hatten wir nämlich mit Jugendlichen auch Hostien hergestellt, 1 Million Hostien für den Weltjugendtag. Und das Besondere an dieser Maschine ist, man kann sich überhaupt nicht verletzen. Die anderen Maschinen, die wir sonst verwenden zum Bohren der Hostien, die ist also gefährlich. Da kann man sich mal ein Stückchen vom Finger abbohren, und diese Maschine ist also ganz ungefährlich. Und da bekommen dann die Kinder so eine feuchte Hostienplatte, und die feuchte Hostienplatte schieben die dann in so einen Schlitz rein, und dann drücken die einen Fußauslöser, und dann drücken Standstempel 44 Hostien heraus, und die fallen dann hinten rein in so einen Auffangkorb, und die Katechetinnen oder Katecheten bekommen die dann mit.
Welches Feedback, für den Pastor. Welches Feedback bekommen Sie denn nach solchen Führungen?
Also das Feedback ist also, finde ich, zum größten Teil positiv. Kann ich auch gut nachvollziehen, weil als ich das selber erfahren habe, war ich da unheimlich dankbar. Und diese Reaktion, die sehe ich auch bei vielen Besuchern, auch vielen älteren Besuchern. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, wo mir ein älterer Herr hinterhergelaufen ist. Ich denke, der war so um die 80. Und dann hat er mir die Hand geschüttelt und hat sich also bei mir bedankt, dass wir das so erklären. Und da war ich dann schon ziemlich berührt. Und ich habe ihm gesagt, also ich gebe ja nur das weiter, was ich selber auch dann erfahren habe und wo mir also auch geholfen hat, dann, wenn ich jetzt in die Messe gehe, das doch auch ein bisschen tiefer zu erfahren, was wir da feiern.
Das Café Manna, das lädt hinterher noch zum Verweilen ein, das ist natürlich ein passender Name. Worüber sprechen die Gäste da? Fragen sie vielleicht einfach noch viel nach?
Ja, genau, also da kommt schon mal noch die eine oder andere Frage auf, oder es kommen noch mal Rückmeldungen. Das ist also für uns eine wichtige Möglichkeit, noch mal mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, und dass es auch nicht alles so schnell geht, sondern dass man dann das nochmal vielleicht auf sich wirken lassen kann, die Räume auf sich wirken lassen kann. Das Tolle ist, wir haben also so ganz Glasscheiben, wir haben Glasscheiben vom Boden bis zur Decke, und man kann dann praktisch weiterhin noch in die Hostienbäckerei reinschauen.
Die gläserne Hostienbäckerei heißt sie auch, weil es tatsächlich vom Café Manna zur Produktion diese große Glasscheibe gibt. Man kann also die Produktion beobachten, und über die Produktion sprechen wir gleich. Domradio. Das Thema heute geht es hier bei uns ums Brot. Esspapier, Oblaten, Hostien, sieht alles ähnlich aus, doch es sind unterschiedliche Zutaten drin. Hostien, die werden streng nach katholischem Kirchenrecht gebacken, zum Beispiel in der Hostienbäckerei St. Johannes in Kevela. Geschäftsführer Thomas Held ist am Telefon. Herr Held, welche Zutaten braucht man denn für eine klassische Hostie?
Ja, eigentlich nur Weizenmehl und Wasser. Das hört sich eigentlich ziemlich einfach an, ist aber nicht so einfach, weil wir da kein Lecithin verwenden dürfen und dann ist es ziemlich schwierig, da einen gleichmäßigen Teig hinzubekommen und da braucht man schon sehr viel Erfahrung.
Wie kriegt man die? Produziert man erstmal viel Ausschuss?
Man lernt einfach, learning by doing, kann man sagen. Und wir haben natürlich auch vorher mal in einem Kloster, also bevor wir dann zum ersten Mal angefangen haben, selbst Hostien zu backen, haben wir dann mal in einem Kloster so eine Woche lang einen Kurs gemacht bei Ordensschwestern. Und die haben uns das gezeigt und weil die Backmaschinen sehr verschieden sind, muss man also bei jeder Backmaschine also den Teig ein bisschen anders machen. Und da muss man dann einfach Erfahrungen machen natürlich. Ja.
Wo liegt denn der Unterschied jetzt zwischen Oblaten und Hostien?
Also gut, die Hostien sind also streng nach Kirchenrecht hergestellt, also nur Weizenmehl und Wasser. Und bei den Oblaten zum Beispiel, die man dann zum Lebkuchenbacken kaufen kann, dann in der Adventszeit, die werden ähnlich hergestellt, man darf aber andere Zutaten verwenden. Man dürfte zum Beispiel Lecithin verwenden in Form von Eigelb oder auf Sojabasis.
Der Geschmack ist aber ähnlich, oder?
Ja, der Geschmack ist ähnlich.
Nun gibt es heute viele Menschen mit Allergien und auch darauf gehen sie ein, das finde ich spannend. Es gibt zum Beispiel glutenreduzierte Hostien, warum nicht glutenfreie?
Ja gut, das hängt auch mit dem Kirchenrecht zusammen. Also glutenreduzierte Hostien kann man herstellen bis ungefähr 90 ppm, also wir haben unter 100 ppm.
Was heißt ppm?
PPM heißt Parts per Million, also das ist eine Größe für den Restbestandteil an Gluten, der noch vorhanden ist dann im Mehl und der ist schon sehr gering und die Menschen mit Zöliakie können die zu sich nehmen und die sind auch vom Kirchenrecht dann auch zugelassen. Ein Problem ist, dass die Leute jetzt also so Angst haben, dass die dann sagen, ja, wir wollen ganz glutenfreie und die kaufen dann auch schon mal Hostien, die also auf Kartoffelstärkebasis sind und wir ermutigen die Leute immer eigentlich, die glutenreduzierten auszuprobieren, weil wir also über Jahre hinweg diese glutenreduzierten verkauft haben als glutenfrei, weil bis 1999 gab es da eine andere Regel von der EU her, wie man die bezeichnen darf. Also was heute glutenreduzierte Hostien sind, waren früher glutenfreie Hostien.
Wer also denkt, Hostie ist gleich Hostie, der hat sich getäuscht. Es gibt sie auch noch in verschiedenen Größen, Dicken und Farben. Wozu?
Wir stellen das her, was die Priester in den Pfarrgemeinden wünschen. Also weiße Hostien werden hergestellt, ist praktisch der gleiche Teig wie die dickeren Brothostien, die wir also heute zum Großteil verkaufen. Der einzige Unterschied ist, dass bei den weißen dünnen Hostien diese Hostienbackeisen, in denen wir backen, die sehen ähnlich aus wie Waffeleisen, nur dass die halt flach sind. Da werden die ganz dünn ausgebacken und nicht so heiß gebacken und bei den dickeren, dunkleren Brothostien sind diese Hostienbackeisen, diese Waffeleisen praktisch weiter auseinandergeschraubt und es wird einfach heißer gebacken. Und das hängt dann von den Vorlieben der Gemeinden ab, was sie dann bei uns bestellen.
Können Hostien auch anbrennen?
Eigentlich nicht. Das ist eine Backmaschine, in der 12 Hostien Backeisen rotieren, also fahren auf Wagen. Da sind Schienen durchgebogen und auf diesen rundgebogenen Schienen fahren diese Wagen praktisch rund und auf diesen Schienen sind diese Hostienbackeisen montiert und die werden mit einem computergesteuerten Prozess werden die auf Temperatur gehalten. Das kann höchstens sein, wenn man ein Problem hat und man muss die Backmaschine anhalten, dass dann mal so eine Hostienplatte ein bisschen dunkler wird, aber verbrennen tun die nicht.
Was machen Sie mit den Reststücken, wenn die ausgestanzt werden? Da bleibt ja auch jede Menge übrig.
Ja genau, also die Bohrreste, die verkaufen wir als Knabbertüten. Die Idee kommt aus Kanada. Wir hatten mal einen kanadischen Priester bei uns. Der war überrascht, dass wir damals diese Reste entsorgt haben und hat gesagt, in Kanada kann man die im Einzelhandel kaufen, abgepackt. Und weil wir uns gesagt haben, das ist vielleicht auch gut für Erstkommunion-Katechetinnen, wenn die den Kindern zeigen wollen, wie Hostien schmecken, dann können die solche Bohrreste kaufen und so den Kindern auch nahebringen, wie Hostien schmecken, bevor die zur ersten Heiligen Kommunion gehen.
Also Hostien so ein bisschen als Esspapier?
Ja, das Wort Esspapier mache ich nicht so. Also ich lasse die Kinder hier eine frische Hostienplatte, frisch aus der Maschine, mal kosten und dann sagen die Kinder, schmeckt wie Esspapier. Aber Esspapier ist anders, da ist also auch Lecithin drin, Farbstoffe drin, Geschmack drin, Zucker drin. Und also ich lege da schon drauf Wert, dass es nicht schmeckt wie Esspapier.
Der Fachmann weiß Bescheid. Thomas Held ist Geschäftsführer der Gläsernen Hostienbäckerei. Wenn Sie in Ihrer Gemeinde Interesse haben, diese Bäckerei zu besichtigen, dann können Sie das gerne tun, allerdings nicht als Einzelperson. Sie müssen sich schon als Gruppe anmelden und nach Kevlar fahren zusammen. Infos gibt's unter www.hostier.de. Herr Held, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, Frau Peters.
In Domradio das Thema dreht sich heute alles ums Brot. Brot spielt ja nicht nur in unserem Alltag eine wichtige Rolle, sondern im Christentum wurde diesem Grundnahrungsmittel schon immer eine besondere Beachtung geschenkt. Doch was meint die Bibel, wenn sie von Brot spricht? Dr. Gunter Fleischer von der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule kennt sich aus mit den Textstellen. Herr Dr. Fleischer, wenn im Alten Testament vom Essen die Rede ist, wird fast immer Brot als Nahrungsmittel genannt. Welchen Bezug hatten denn die Israeliten zum Brot?
Brot ist das Grundnahrungsmittel schlechthin. Dagegen fehlt etwas auf dem Speiseplan meistens, was bei uns geläufig ist, nämlich das Fleisch. Das war viel zu teuer. Außerdem gab es lange Zeiten, wo nur am Tempel geschlachtet werden durfte. Das war viel zu aufwendig, sodass man die Fleischmahlzeit nur genoss, wenn man gemeinsam zum Tempel ging und etwa als Familie ein Dankopfer darbrachte. Ansonsten war Brot das Hauptnahrungsmittel, und zwar in der Regel Gerstenbrot. Schon Weizen war im Grunde Luxus und hatte dann noch zusätzlich dabei einen Beutel mit unreifen, gerösteten Körnern. Und damit das Brot nicht so trocken schmeckte, tunkte man es entweder in Öl oder in Wein und verband das Ganze mit Gewürzen. Von daher ist wirklich Brot das Hauptnahrungsmittel, das man sich wohl vorstellen muss in Form von Fladen.
Beim Auszug aus Ägypten leidet das israelitische Volk unter einer schweren Hungersnot. Und als sie am Morgen aufwachen, haben sie das berühmte Manna in der Wüste erhalten. Was ist das, dieses Manna?
Ja, das Manna ist natürlich jetzt sozusagen die Überlebensration in der Wüste. Wer einmal in der Wüste im Negev in Südisrael war, der weiß, wie karg diese Landschaft ist, dass man natürlich im Grunde nur etwas haben könnte, wenn man an eine Oase ankommt. Unterwegs hat man nichts zu essen. Es gibt nur Felsen, es gibt den Sandstein und sonst nichts. Und dann ist die Frage, wovon lebt dieses Volk, das bislang von den Ägyptern am Leben erhalten wurde. Also geht es darum, das durch die Wüste ziehende Volk am Leben zu erhalten. Und das geschieht jetzt mittels von etwas, was vom Himmel kommt, wie es heißt, was die Israeliten am Boden vorfinden, von dem sie selbst nicht wissen, was es ist. Und fragen auf Hebräisch, Manna, was ist das denn? Was ist das denn? Und dieses Manna wird dann eben zu Manna, das Brot in der Wüste, was dann noch ergänzt wird, weil sie das Brot irgendwann satt haben, von Wachteln. Aber auch die hängen ihnen irgendwann, wie es wörtlich heißt, zum Halse heraus. Aber es ist die Überlebensnahrung, die Gott ihnen auf dem Wege schenkt. Das soll eben erzählt werden. Er lässt sie in dieser Zeit der Durststrecke im wörtlichen Sinne nicht verhungern.
Wir haben eben über das Brot als Grundnahrungsmittel gesprochen. Hier ist ja schon etwas im Verständnis passiert. Es wird ja in Beziehung zu Gott gesetzt.
Natürlich, wobei das natürlich ein uralter Gedanke ist, denn das ist die Denkvoraussetzung überhaupt von Israel, dass alle Naturgaben sich nicht menschlicher Arbeit allein verdanken, sondern dass es letztlich Gaben der Schöpfung und das heißt letztlich des Schöpfers selbst sind. Deswegen feiert man die Erntefeste. Die Erntefeste sind Dankfeste an den Gott, der die Grundnahrungsmittel oder das, was dafür notwendig ist, also das Getreide etwa oder auch die Tiere, zur Verfügung stellt. Deswegen bringt man Erstlingsopfer dar, immer als Ausdruck der Dankbarkeit dafür, dass man es von Gott erhält. Und das wird jetzt sozusagen nochmal zugespitzt, dass in der Wüstenzeit das Selbermachen, also selber Brotback oder ähnliches, komplett entfällt und man nur von dem leben kann, was Gott gibt.
Das Brot taucht bei den Israeliten auch im Fest der ungesäuerten Brote wieder auf. Auch hier steht Brot in Bezug zu Gott?
Ja, die Beziehung zu Gott ist vom Ursprung her erstmal als Erntefest und damit ein Dankfest. Das lässt sich aber insgesamt in der Geschichte Israels verfolgen. All diese, wenn ich es mal so nennen soll, bäuerliche Naturfeste, diese bäuerlichen Dankfeste, die also wirklich etwas schon einen religiösen Bezug haben, werden aber nochmal dadurch religiös neu geprägt, dass sie zusätzlich zum Gedanken des Dankes mit einem heilsgeschichtlichen Inhalt verbunden werden. Also, das heißt ganz konkret, mit der Herausführung aus Ägypten vor allen Dingen. Also, so wird dann etwa dieses Matzenfest, das Fest der ungesäuerten Brote, verbunden mit dem Gedenken an den Auszug aus Ägypten. Oder es gibt ein anderes Erntefest, das sogenannte Wochenfest. Das wird später verbunden mit der Übergabe des Tora an Mose. Also so wird ein Dankfest, wenn man so will, ein Erntedankfest, von denen es mehrere gab, mit Inhalten der spezifischen Geschichte Israels verbunden und erhält damit eine ganz neue Dimension.
Wagen wir einen Ausblick. Gibt es Erzählungen vom Brot im Alten Testament, die im Neuen Testament wieder aufgegriffen werden?
Ja gut, der entscheidende Punkt ist ja ganz sicherlich, dass Jesus dann an dieses Fest, wo das Brot eben auch eine wichtige Rolle spielt, ins Zentrum rücken wird, nämlich das Pessachfest und dass darum herum das Abendmahl sich dreht. Wobei wir dann nochmal sehen werden, dass sich da massiv etwas verändert, weil beim Pessachfest gerade eigentlich nicht das Brot im Mittelpunkt steht, sondern etwas ganz anderes.
Und was da im Mittelpunkt stehen könnte, darüber sprechen wir gleich noch im Laufe der Sendung mit Dr. Gunther Fleischer von der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule. Bis dahin schon mal vielen Dank. Unser tägliches Brot gib uns heute, heißt es im Vater Unser. Von Brot und Wein ist in der Kirche die Rede. Und was es mit diesem Brot auf sich hat, das erfahren vor allem auch die Kommunionkinder in diesen Tagen. Domdechant Monsignore Robert Klein ist zu uns ins Studio gekommen. Guten Tag.
Guten Tag.
Wenn von Brot und Wein die Rede ist, was ist mit Brot gemeint?
Brot ist natürlich in Israel, aber auch für uns heute in unserem Kulturkreis das Hauptnahrungsmittel, ein Lebensmittel, also ein Mittel, um zu leben. Es gibt viele andere Dinge, die wir essen können, aber das Eigentliche ist das Brot. Und das begegnet dem Volk Israel in vielfältiger Weise, schon beim Auszug aus Ägypten, aber dann vor allem natürlich auch im alltäglichen Miteinander. Wenn Mahl gehalten wird, ist immer Brot mit dabei.
Wie genau erklären es die Katecheten den Kommunionkindern, was es mit dem Brot und dem Wein auf sich hat?
Brot und Wein, Wein auch ein Zeichen für das Feiern. Bei der Hochzeit zu Kana wird Wasser in Wein verwandelt, das ist ein Zeichen für die Freude. Und Jesus isst mit seinen Jüngern, aber es gibt eben auch ein ganz besonderes Mahl. Zur Erinnerung an das Pascha-Mahl, den Auszug aus Ägypten, ist Jesus mit seinen Jüngern zusammen. Er nimmt Brot und Wein, aber plötzlich spricht er ganz andere Worte. Und er schenkt sich selber in der Gestalt von Brot und Wein. Er gibt sein Leib und sein Blut und das ist ja das, was wir in jeder Eucharistie feiern. Wenn die Gaben gebracht werden zum Altar, sind es Brot und Wein und sie werden gewandelt und werden ausgeschenkt dann als Leib und Blut Christi.
Welche Bedeutung hat das Brotbrechen?
Das Brotbrechen ist einmal grundsätzlich ein Ritus, auch wenn ich jetzt eine Feier habe und ich habe Brot, das ich teile, dass ich austeile, das kennen wir ja auch sonst, wenn man mit Freunden zusammen ist, dass man teilt, denken wir an St. Martin, wenn es die Wegmänner gibt, die man auch miteinander teilen kann. Ein Grundvollzug des Christentums ist ja auch die Nächstenliebe, dafür ist Brotbrechen immer ein gutes Zeichen. In der Eucharistie selber wird dann ja der Leib Christi gebrochen, also die Hostie, in der Christus selber gegenwärtig ist, als Zeichen dafür, dass er am Kreuz gestorben ist, aber auch auferstanden ist, was wir jetzt gerade am Wochenende gefeiert haben, und dass er sich uns verschenkt und dass wir dann Gemeinschaft mit ihm haben und auch Gemeinschaft untereinander.
Was verbinden Sie noch mit dem Begriff Brot im christlichen Sinne?
Jesus sagt einmal, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Also wir haben natürlich Lebensmittel, wir müssen unseren Körper am Leben erhalten, aber darüber hinaus brauchen wir etwas für den Geist. Und deshalb sagt Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und wir haben ja den Eucharistischen Kongress unter dem Motto, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Die frohe Botschaft, die wir zu verkünden haben, ist auch etwas, was unserem Leben Halt gibt, was für uns als Christen, so sehen wir es, auch lebensnotwendig ist. Wir sind eben nicht nur Lebewesen, die ihren Organismus aufrechterhalten, sondern wir brauchen auch Sinn in unserem Leben. Und diesen Sinn, so glaube ich, schenkt uns Gott im Brot des Lebens, in der Eucharistie, aber auch durch seine frohe Botschaft.
Domdechant Monsignore Robert Kleine war bei uns im Domradio. Wir haben über das Brot im christlichen Sinne gesprochen. Dankeschön für Ihre Anregung zum Thema. Domradio, das Thema heute, sprechen wir über das Brot. Und Brot gehört zum Leben und ist wie kaum ein anderes Lebensmittel mit der Geschichte der Menschheit so stark verbunden. Aber obwohl es sie in den Regalen zuhauf gibt, in den Bäckereien, gibt es viele Menschen, die wieder Wert auf selbstgebackenes Brot legen oder die gerne einfach mal Teig kneten und ein Brot selber backen möchten. Jemand, der das viel gemacht hat in den vergangenen Jahren und viel gelernt hat, ist Roswitha Huber aus Österreich. Für sie ist Brotherstellung eine Kunst, aber kein Hexenwerk. Sie ist Expertin für Brot geworden. Sie hat eine Schule am Berg gegründet und dort kann man unter anderem auch mit ihr Brot backen. Schönen guten Tag, Frau Huber.
Ja, hallo.
Was braucht man denn, um für den Hausgebrauch ein guter Brot- oder Brötchenbäcker zu werden? Braucht man Voraussetzungen?
Ja, man muss genug Zeit haben und man darf da nicht anfangen, auf Österreichisch würde ich sagen, zu hudeln. Also, wenn ich hier für mich alleine Brot backen will, dann sage ich mir, 6 Stunden darfst du jetzt mal das Haus einfach nicht verlassen. Das heißt ja nicht, dass ich 6 Stunden am Brot arbeite, aber ich muss hier bleiben.
Das heißt, man muss dem Brot genug Zeit geben?
Ja, genau. Und ich darf dann nicht weglaufen und dann zwischendurch im Dorf noch irgendetwas zu tun haben und so weiter. Ich muss den Teig beobachten, ich muss das Feuer beobachten. Ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt im Holzofen Brot backe oder in einem elektrischen Ofen. Und es hängt von so vielen Kleinigkeiten ab, die nicht jedes Mal gleich sind. Es kommt aufs Wetter an, es kommt auf die Luftfeuchtigkeit an und mein Teig muss einfach gut gegangen sein. Und dafür muss ich ihm Zeit lassen.
Sie backen, Sie haben es gerade erwähnt, im Holzofen. Was ist das Besondere daran?
Also beim Holzofen muss man schon unterscheiden, das echte Holzofenbrot muss aus einem Ofen kommen, wo es gebacken wird, im selben Backraum, wo vorher auch das Holz gebrannt hat. Also sozusagen im Rohr. Und das Besondere daran ist, dass dieses Brot ja mit dem Aroma des Holzes in Berührung kommt und dass du eine andere Hitze erzeugen kannst im Holzofen. Es sind 3 verschiedene Arten von Hitzen, die Übertragungshitze, die Strahlungshitze, die vom Gewölbe kommt und die heiße Luft. Und das ergibt ein anderes Klima. Also das Klima in einem aus Steinen gemauerten Ofen ist so anders, wie man heute eben feststellt, das Raumklima zum Wohnen ist in einem Holzhaus anders als in einem Betonbau.
Ihr Buch,
und das wirkt sich auf den Geschmack aus.
Ihr Buch Gutes Brot, das bringt viele Ideen, das erklärt auch solche Dinge, das bringt auch Ideen dazu, wie Brot woanders oder in anderen Kulturen gebacken wird, aber es bringt natürlich auch viele Tipps für den Hausgebrauch. Wenn jemand eben nicht die Gelegenheit hat, im Holzofen zu backen, wie kann der trotzdem ein leckeres Brot selber herstellen?
Leichtere Brote, das heißt Brote, wo auch Weizen dabei ist oder die überhaupt aus Weizen gemacht werden, können im elektrischen Ofen sehr gut hergestellt werden. Schwere Brote, schwere Roggen-Sauerteigbrote, das ist dann ein bisschen schwieriger, weil du die Temperatur nicht zusammenbekommst. Allerdings gibt es ja auch elektrische Backöfen, die auch innen mit Steinen ausgelegt sind. Beziehungsweise, wenn Sie ein ganz normales Rohr haben, dann können Sie die Qualität verbessern, indem Sie einen Schamottstein hineinlegen. Den bekommt man bei jedem Ofensetzer. Es gibt diese Steine auch im Elektrohandel zu kaufen. Genügt aber der einfache, nicht glasierte. Und den müssen Sie dann vorheizen, also ins Rohr, 40 Minuten vorher das Rohr wirklich ganz heiß aufdrehen. Dann ist der Stein heiß und Sie haben diese Übertragungshitze, die ich im Ofen draußen habe, haben Sie dann auch im elektrischen Rohr.
Also es klingt...
Und jemand... Entschuldigung?
Ja, es klingt schon danach, dass dass das sehr speziell natürlich ist, wenn man sich diese ganzen Dinge noch anschaffen muss, um Brot zu backen, dann braucht man natürlich wirklich, hat man einen großen Aufwand erstmal.
Nein, diese diese Schamottplatten, die kosten 10 Euro. Der Energieverbrauch ist nur höher, beziehungsweise man muss das kombinieren dann mit irgendetwas anderem, was man vorher schon im Rohr brät oder backt, damit dieser Stein einfach schon während des Bratens von einem Stück Fleisch oder so aufgeheizt wird. Also man muss kombinieren, ein bisschen schauen. Aber der Aufwand grundsätzlich ist nicht groß und man braucht auch keine Knetmaschinen. Man kann das wirklich sehr, sehr gut mit der Hand machen und man sollte sich einfach dabei vorstellen und das wirklich ins Gefühl und in die Hand bekommen, dass das eine sehr schöne Arbeit ist, also so einen Teig, so einen guten Teig mit der Hand abzukneten. Und das braucht ja auch keine Stunden, sondern das braucht 10 Minuten. Und es ist ja eine meditative Tätigkeit, diesen Teig da schön mit der Hand zu kneten. Ich erinnere mich noch genau, dass es mir auch öfter so gegangen ist, dass ich dachte, oh, Knetmaschine, das wäre jetzt schon schön. Wenn ich die hätte, dann könnte ich inzwischen schon wieder irgendwas anderes tun. Nein, ich habe mir das abgewöhnt. Wenn ich Brot backe, dann habe ich Zeit dafür und dann habe ich auch Zeit dafür, mich auf den Teig zu konzentrieren.
Ja. Eine konkrete Frage habe ich zum Beispiel, ich habe schon mal Brot gebacken, aber innen wird es schön locker, außen die Kruste ist immer ein bisschen zu hart beim selbstgebackenen Brot. Gibt es da einen Tipp, den Sie haben, damit sowas besser klappt?
Ja, mein Brot hat auch eine harte Kruste. Brot, das aus dem Holzofen kommt, hat immer eine harte Kruste und das ist, Sie können es auch anders sehen, das ist das Besondere am selbstgebackenen Brot. Also die Kruste, die schützt ja das Brot vorm Austrocknen. Kruste ist auch ein Geschmacksträger, also es geht ganz viel über eine gute Kruste. Wenn Sie das nicht gerne möchten, dann nehmen Sie Ihr Brot heraus und nehmen ein feuchtes Geschirrtuch und da lassen Sie es dann noch 10 Minuten drin. Also das fertig gebackene Brot herausnehmen, feuchtes Tuch drauflegen.
Domradio, das Thema heute mit einer Sendung zum Brot eben, haben wir gehört, wie man ein Brot backen kann, zum Beispiel auch im Holzofen. Und im Laufe der Sendung haben wir auch schon gehört, etwas über das Verständnis von Brot im Alten Testament und haben also mitbekommen, dass schon für die Israeliten Brot mehr war als nur ein bloßes Nahrungsmittel. Mit Dr. Gunter Fleischer von der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule wollen wir jetzt noch einen Blick auf das Neue Testament werfen. Herr Dr. Fleischer, steigen wir direkt mit einer der bekanntesten Erzählungen des Neuen Testaments ein, mit der wundersamen Brotvermehrung. Was passiert da in dieser Erzählung?
Also wenn wir auf der Zählebene bleiben, geht es darum, dass Jesus mal wieder die Menschen mit seinen Reden begeistert hat, angelockt hat, fasziniert hat und es darüber Abend geworden ist und Jesus nicht vergisst, dass die Leute auch Hunger haben. Und jetzt geht es darum, die Menschen nicht hungrig nach Hause zu schicken, sondern dafür zu sorgen, dass sie, nachdem sie sozusagen an der Seele satt geworden sind, auch am Leibe satt werden. Aber es ist nichts da. Und das Spannende ist, dass es jetzt zweimal erzählt wird, aber es geht immer darum, dass aus wenig vorhandenem Brot bzw. wenig vorhandenen Broten und 2 Fischen auf einmal alle Tausende von Menschen satt werden und am Ende noch übrig bleibt. Also das heißt, Jesus nimmt dieses wenige Brot, was zugegen ist, und macht daraus genug für alle.
In den verschiedenen Evangelien variiert zwar die Zahl der vermehrten Brote, immer ist es aber eine unglaubliche Steigerung. Geht es dem Text nur darum, dass die Menschen physisch satt werden?
Gut, die Frage nimmt schon vorweg, dass es natürlich darum nicht alleine gehen kann. Aber die Menschen begreifen es erst einmal so. Man sollte auf dieser Erzählebene auch erst einmal bleiben. Und wir wissen ja auch nicht, was hat sich damals jetzt ganz genau historisch abgespielt. Aber alle Evangelisten lassen erkennen, es ist etwas passiert, wovon die Menschen meinten, dieser Jesus ist prima. Der erspart uns einen Bäcker, der erspart uns, dass wir selber fürs Brot arbeiten müssen und den halten wir uns warm. Und es geht jetzt darum, deutlich zu machen, das ist genau das, was Jesus nicht zeigen wollte. Und er lässt sich dafür auch nicht instrumentalisieren. Also man sucht ihn jetzt auch weiterhin auf, aber nur unter diesem Gedanken, wie können wir weiter diesen Superbäcker im Grunde, um es mal so zu formulieren, für uns sichern. Und es wird deutlich in verschiedenen Texten der Evangelien, dass es Jesus um ein ganz anderes Zeichen ging, dass es letztlich in dieser Brotvermehrung oder der Brotausteilung um ihn selber geht, dass es darum geht, dass die Menschen, wenn sie ihn ernst nehmen, wenn sie sich auf ihn lassen, daraus leben können. Das ersetzt natürlich das Essen nicht, deswegen gibt es auch die Brotvermehrung. Aber ohne ihn nützt auch das viele Brot nichts. Das ist sozusagen die Aussage.
Kommen wir nun zu der Situation im Neuen Testament. Jesus sitzt am Tag vor seiner Verurteilung mit seinen Jüngern beim Abendmahl zusammen. Beim Brechen des Brotes sagt er, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Was passiert da mit dem Verständnis von Brot, Herr Dr. Fleischer?
Das ist natürlich hochspannend und kann man sich in seiner Radikalität gar nicht bewusst genug machen. Der Rahmen ist ja der eines jüdischen Mahles. Beim jüdischen Mahl, vermutlich oder eventuell ein Pessachmahl oder sonst ein Festmahl, steht das Brot ja nicht im Mittelpunkt. Das Brot ist ein Eröffnungsritus, ein Randritus, also allerhöchstens vergleichbar mit der Vorspeise bei uns. Denn das Hauptgericht wäre das Lamm oder sonst ein Fleischgericht. Und jetzt nimmt Jesus also sozusagen einen Randritus, diese Vorspeise, und erklärt die zum Mittelpunkt. Er nimmt jetzt dieses Randstück und macht daran fest, worum es in diesem Mahl geht, nämlich letztlich um die Vorwegnahme, zeichenhafte Vorwegnahme dessen, was mit ihm gleich geschehen wird, dass er sterben wird. Und dieses Sterben am Kreuz versteht er als ein Sich-Hingeben. Und das wird deutlich, indem das Brot gebrochen wird, das Brechen als ein Symbol für das Sterben Jesu und das Austeilen im Sinne der Hingabe. Jesus versteht seinen Tod als Hingabe für die Menschen. Deswegen teilt er Brot aus. Wir erfahren gar nichts davon, dass er selber von dem Brot isst. Gäbe auch gar keinen rechten Sinn, weil eben dieser Brotritus jetzt von ihm zu einem reinen Zeichen erklärt wird, in dem er aber gegenwärtig ist.
Wird das in einer Gesellschaft überhaupt noch verstanden, wo das Brot schon lange nichts Besonderes mehr ist? Ein Zeichen, in dem er gegenwärtig ist?
Ohne weiteres glaube ich nicht. Das ist vielleicht einer unserer Denkfehler in der Feier, in der liturgischen Feier, in der Verkündigung, dass wir zu selbstverständlich davon ausgehen, als sei das, was wir da feiern, eigentlich völlig klar und würde sich sofort aus sich selbst erklären. Das tut es nicht, zumal wir sehen müssen, auch der Brotcharakter ist ja noch einmal entfremdet, dadurch, dass wir nicht wirkliches Brot nehmen. Also bei Jesus können wir davon ausgehen, der hat wirkliches Fladenbrot oder was auch immer genommen, was man eben damals nahm. Während wir heute eine ganz spezielle Form, die Hostie, haben, die ja nun keiner mit dem normalen Brot verbindet, das wir im Alltag haben. Also es ist eine sehr starke Brechen. Brot wird nicht mehr unbedingt als Grundnahrungsmittel empfunden. Unsere Tochter isst kaum Brot, mag das gar nicht besonders. Und dann kommt noch dazu eben, dass eine Hostie schon mal ein sehr verfremdetes Brot ist. Mit anderen Worten, hier bedarf es sehr viel an Hinführung, um wieder dazu zu kommen, diese Symbolik und dieses Zeichen der Gegenwart wirklich mitfeiern zu können.
Das sagt Dr. Gunter Fleischer von der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule. Brot ist im Christentum also zu dem Symbol für die Gegenwart Gottes geworden. Es ist damit für einen Christen immer auch mehr als nur ein einfaches Nahrungsmittel. Auch wenn das immer wieder neu erklärt werden muss, sagt Dr. Gunter Fleischer. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Und das war Domradio, das Thema heute rund ums Brot. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich heiße Dagmar Peters. Tschüss, bis bald.